Liebe Gemeinde, der Predigttext ist aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 12 bis 14. Ich bitte meine etwas angeschlagene Stimme zu entschuldigen. Römer 5, Verse 12 bis 14, da schreibt der Apostel Paulus: Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod über alle Menschen gekommen, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt. Zwar wird die Sünde nicht anders als durch das Gesetz angerechnet. Aber dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über diejenigen, die nicht in der gleichen Weise wie Adam gesündigt haben. Das Predigtthema lautet rätselhafte Sünde. Rätselhaft ist die Sünde, weil sie ist eine unbestreitbare Wirklichkeit, in der wir leben. Aber verstehen tun wir sie nicht wirklich. Deswegen ist sie rätselhaft. Ich hätte auch die Predigt überschreiben können mit rätselhafter Tod, weil der Tod ist genauso rätselhaft wie die Sünde. Auch hier ist es so, wir alle sind mit der Wirklichkeit des Todes vertraut. Aber wir wissen nicht wirklich, was er ist. Warum müssen wir sterben? Und gerade bei diesen Dingen gibt es auch, ich sage mal, einen, hier prallen die Weltanschauungen aufeinander. Wir leben in einer Gesellschaft, die von einem materialistischen Weltbild geprägt ist. Hier wird der Tod erklärt als eine Notwendigkeit der Natur. Der Tod gehört zum Leben. Man muss sterben, um als, ich sage es mal ein bisschen salopp, um als Dünger für nachkommende Generationen herzuhalten. Das gehört einfach dazu. Die biblische Sicht des Todes ist etwas anders. Da wird davon berichtet, und Paulus spielt darauf in Vers 12 an, dass der Tod in die Welt gekommen ist. Also nicht von Anfang an da war, sondern erst in die Welt gekommen. Wie ist er in die Welt gekommen? Im Schlepptau der Sünde. Das ist also die Grundkonstruktion, von der Paulus ausgeht. Die Sünde ist die Ursache für den Tod. Und für den Tod meint Paulus sowohl den zeitlichen Tod, also dass wir alle so nach zwischen 70 und 100 sterben. Er meint darüber hinaus aber auch den geistlichen Tod, das heißt den ewigen Verlust der Gemeinschaft mit Gott. Paulus deutet hier schon an, irgendwie hängt unsere Sünde und unser Tod mit der Sünde und dem Tod von Adam zusammen. Paulus geht davon aus, dass Adam der Vorfahre von uns ist. Adam hat etwas verbockt, würden wir auf Deutsch sagen, und wir alle haben unter diesen Folgen mit zu leiden. Also, die vier Predigtpunkte werden dieses Rätsel der Sünde, namentlich das Rätsel der sogenannten Erbsünde, beleuchten. Der Predigttext gibt in Verbindung mit anderen Stellen der Heiligen Schrift so viel Klarheit über das Thema Sünde und Tod, wie Gott uns darüber geben wollte. Und damit müssen wir uns begnügen. Das heißt, ich kann vorweg sagen, ich werde auch von der Heiligen Schrift her nicht alle Fragen beantworten können, die man gerne noch stellen würde, auf die man eine Antwort gerne hätte. Wir kriegen sie wahrscheinlich erst nach diesem Leben beantwortet, wenn wir dann noch diese Fragen haben sollten. Also geht es um Sünde, geht es um uns. Das ist nicht etwas, was wir wie ein Objekt beobachten können, analysieren können. Wir erfahren Sünde an uns selbst. Wir sind Sünder und wir erfahren Sünde an unseren Mitmenschen. Also, wir betrügen andere und andere betrügen uns. Wir beschimpfen andere, andere beschimpfen uns. Wir sind habsüchtig und schützen uns vor der Habsucht anderer. Wir selbst sind gleichgültig und beklagen die Gleichgültigkeit anderer. Wir selbst haben eine Boshaftigkeit, eine böse Natur in uns und rechnen damit, dass es bei anderen auch so ist. Wir sind Experten im Hegen sündiger Gedanken. Wir sind schuldig an unseren Sünden und tragen die Verantwortung dafür, dass wir sie tun und denken. Und genau das, liebe Geschwister, ist das Geheimnis, auf das Paulus hier in diesen Versen eingeht. Sünde macht schuldig vor Gott. Und weil Sünde schuldig macht, wird sie bestraft. Sie wird mit dem Tod bestraft. Der Tod ist Gottes Antwort auf unsere Sünde. Das heißt, wenn ein Mensch irgendwann stirbt, dann liegt das daran, dass er ein Sünder ist und in seinem Leben ganz konkret gesündigt hat, in Gedanken, Worten und Taten. Kommen wir zur ersten Frage. Auf dem Gottesdienstplatz sind die Fragen alle aufgelistet. Erste Frage: Wer ist schuld an Adams Sünde? So viel können wir erst einmal sagen. Hätte Adam nicht gesündigt, möglicherweise würden wir dann viel besser leben heute. Adam hat nun mal gesündigt, das heißt, er stellt sich die Frage nicht. Aber vielleicht stellt sich die Frage, wer ist eigentlich schuld an Adams Sünde? Wir wissen ja, wenn wir als Christen daran glauben, dass wir auferstehen werden, glauben wir auch, dass Gott uns eine neue Existenz schenken wird, in der wir in Ewigkeit nicht mehr sündigen werden. Wie das sein kann, das wissen wir jetzt nicht, aber Gott kann das. Warum hat das Gott nicht gleich am Anfang gemacht? Am ersten Menschen? Diese Frage beantwortet die Heilige Schrift leider nicht. Paulus setzt in seinem Predigtext einfach voraus, dass Adam gesündigt hat und er gibt nicht hier deutlich, aber wir können auch aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2 und 3, ganz klar herausfinden, wer schuld an Adams Sünde sind. Es sind drei. Die Schlange, Eva und Adam selbst. Der Hauptschuldige ist natürlich Adam. Adam selbst hätte es gern gehabt, dass jemand anders hauptschuldig ist. Eva zum Beispiel, die ihn verführt hat. Er hätte es lieber gehabt, wenn noch jemand anders schuldig, hauptschuldig gewesen wäre, nämlich Gott. Adam hält Gott ja vor: Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Hättest du mir Eva gar nicht erst an die Seite gestellt, ich hätte dir mein Leben lang gedient. Du bist schuld. Also wir merken hier aber schon, dass wir sündigen und schuldig werden. Darin gibt es sehr häufig andere Mitschuldige. Auch wir tragen vielfach dazu bei, dass andere in Schuld geraten. Durch unser Vorbild, durch falschen Rat, durch Boshaftigkeit. Dieses ganze Ineinander, dieser verwirrende Knoten, ändert nichts daran. Derjenige, der die sündige Tat, der den sündigen Gedanken hat, ausführt, der ist der Hauptschuldige. Und fest steht, Gott trägt an Adams Sünde keine Mitschuld. Gott hat ja Adam Er hat die ersten Menschen nach 1. Mose 1 sehr gut geschaffen. Das ist so der Refrain im ersten Kapitel. Er hat sie sehr gut geschaffen. Das heißt, es lag überhaupt kein Zwang auf ihnen, dass sie irgendwann sündigen mussten. Überhaupt nicht. Wie gesagt, warum Gott Adam nicht von Anfang an so geschaffen hat, dass er erst gar nicht sündigen konnte, wird nicht beantwortet. Es wird aber nicht einmal gesagt, dass Gott Adam so geschaffen hat, dass er sündigen konnte. Weil wir machen daraus sehr gerne, wenn er ihn so geschaffen hat, dass er sündigen konnte, dann musste er ja irgendwann sündigen. Dieses ganze Konstrukt ist vielleicht irgendwie logisch, es hat aber keine Grundlage in der Heiligen Schrift. Adam ist verantwortlich für das, was er getan hat. Und Gott hat ihn daraufhin bestraft. Er hat ihn aus der unmittelbaren Gemeinschaft mit ihm vertrieben und den Tod über sie als Strafe verhängt. Kommen wir zur zweiten Frage. Warum macht Sünde schuldig? Und hier kommen wir zum Predigtext. Hier kann man vom Predigtext her eine Antwort geben. Sünde macht schuldig, weil sie die Übertretung von Gottes Gebot darstellt. Wenn man sich 1. Mose Kapitel 2 durchliest, dann erfährt man, dass Adam nicht aus Versehen in eine Sünde hineingestolpert ist. Es hätte ja sein können, dass Gott Adam nichts gesagt hätte von irgendeinem Gebot. Adam hätte Tag für Tag da im Garten wäre da rumgelaufen und plötzlich aus Versehen wäre er in diese Sünde reingetappt. Die Frage ist dann, hätte diese Sünde ihm als Schuld angerechnet werden können? Und offensichtlich ist die biblische Sicht hier nein. Gott hat Adam ein Gebot gegeben und auf dieser Grundlage, nachdem Adam das Gebot übertreten hat, auf dieser Grundlage wurde Adam für schuldig erklärt. Und als Strafe für die Schuld hat Gott den Tod über Adam und seine Nachkommen verhängt. Auch die Nachkommen von Adam müssen sterben, wie Paulus sagt, weil sie alle gesündigt haben. Also Vers 12 nochmal, das ist einer der meist umstrittenen Verse. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod über alle Menschen gekommen, weil sie alle gesündigt haben. Und jetzt muss man hier gedanklich in Vers 12 ein Zwischenstück einsetzen. Weil ich gebe zu, die Gedankenführung ist nicht so ganz einfach. Also, stellt sich die Frage, warum kommt Paulus auf die Menschen zwischen Adam und Mose zu sprechen? Und die Frage, die Paulus bewegt, ist, also Moment mal, Gott hat am Berg Sinai ein Gesetz erlassen und auf dieser Grundlage werden Menschen, also die das Gesetz hören, für schuldig erklärt. Was ist mit den Menschen, die zwischen Adam und Mose gelebt haben? Die kannten das Gesetz gar nicht. Auf welcher Grundlage sind die eigentlich verurteilt worden? Jetzt sagt Paulus aber, offensichtlich sind die verurteilt worden, weil die Menschen zwischen Adam und Mose sind doch alle gestorben. Also offensichtlich sind sie verurteilt worden, ihre Sünde wurde von Gott als Schuld angerechnet. Und wie kommt das zustande? Und hier ist die Antwort von Paulus, nicht durch das Gesetz, sondern durch Adam. Adam, durch Adam ist ein Grundschema aufgestellt worden, das seither für alle Menschen gilt. Adam hat ein Gebot übertreten und ist schuldig gesprochen und bestraft worden. Mit dieser ersten Sünde ist besiegelt, dass es mit allen weiteren Sünden genauso gehen wird. Sünde ist immer Übertretung von Gottes Gebot. Sie macht schuldig und wird von Gott bestraft. Vers 13b, da sagt Paulus, da räumt Paulus ja grundsätzlich ein, dass es ohne das Gesetz keine Anrechnung von Sünde gibt. Und er gibt hier den Standpunkt eines Juden wieder, der das Gesetz in- und auswendig kennt und er weiß, was Sünde ist. Und der weiß, dass Gott auf der Grundlage des Gesetzes einen Sünder zum Tod verurteilt. In Vers 13a aber sagt Paulus, dass schon vor der Offenbarung des Gesetzes die Sünde in der Welt war. Und er meint damit Sünde, die als Schuld angesehen und mit dem Tod bestraft worden ist. Und dann in Vers 14a sagt Paulus weiter, dass die Menschen schon vor der Zeit des Gesetzes gestorben sind. Also, woher kommt es, dass alle Sünde von Gott als Schuld bewertet und mit dem Tod bestraft wird? Die Grundaussage, die Grundantwort gibt Paulus in Vers 12. Adam hat gesündigt, seine Sünde ist durch Gebot als Schuld ausgewiesen worden, die den Tod verdient. Durch Adams Sünde sind die Sünde und der Tod zu allen Menschen gekommen. Das heißt, Sünde und Tod gibt es nur noch im Doppelpack. Da wo Sünde ist, da ist Tod. Das ist das Grundgesetz von Adam her. Ich versuche es nochmal zu erklären, dass das Zwischenstück ist immer, weil Sünde durch ein Gebot als Schuld angezeigt wird, als Schuld, die bestraft werden muss. So, jetzt stellt sich als nächste Frage, was ist jetzt mit Menschen, die zwischen Adam und Mose gelebt haben? Die also erstens keine Gebote kennen, die Gott am Berg Sinai erlassen hat, die auch nicht im Garten Eden dabei war, als Gott Adam das Gebot gegeben hat. Das sagt Adam ja, das sagt Paulus ja auch am Schluss von Vers 14, da gibt er zu, der Tod ist auch über die Menschen gekommen, die nicht in der gleichen Weise wie Adam gesündigt haben. Und wir könnten dazu setzen, was ist eigentlich mit all den Menschen auf der Welt, die die Offenbarung Gottes gar nicht kennen, die gar nichts davon wissen, dass es eine Bibel gibt? Auf welcher Grundlage werden die für schuldig gesprochen? Und die Antwort von Paulus ist, durch Adam. Zwar waren wir nicht dabei, als Gott Adam das Gebot gegeben hat, das Adam übertreten hat, und trotzdem gilt von Adam her das große Schema. Eine Frage beantwortet Paulus hier nicht in diesen Versen. Auf welcher Grundlage werden also diese Menschen für schuldig erklärt, wenn nicht auf der Grundlage des Gesetzes? Und wenn zudem sie damals nicht dabei gewesen sind, als Adam verurteilt worden ist? Paulus gibt hier Hinweise im Römerbrief Kapitel 1 und 2. Da geht Paulus darauf ein, dass es eine allgemeine Offenbarung außerhalb der Heiligen Schrift gibt. Diese Offenbarung reicht aus, um Menschen für ihre Sünden schuldig zu sprechen. Also, zum Beispiel Römer Kapitel 1, die Verse 19 bis 23, da schreibt Paulus, das, was man von Gott erkennen kann, ist für die Menschen deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt, seit der Erschaffung der Welt, also schon vor dem Gesetz. sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung dafür, dass sie trotz allem, was sie über Gott wissen, ihm nicht die gebührende Ehre erwiesen und ihm den Dank schuldig blieben. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Das Entscheidende, was Paulus hier sagt, ist, die Menschen haben also keine Entschuldigung dafür, was sie tun, weil sie wissen, dass es diesen einen Gott gibt. Und wenn sie sich dennoch Götzenbilder aufstellen und ihre Götzen verehren, werden sie schuldig am ersten Gebot. Auch wenn sie formal dieses Gebot nie gehört haben, auch wenn sie möglicherweise gar nicht wissen, wie dieser Gott heißt und dass er sich in Christus offenbart hat, sie wissen, es gibt diesen Gott. Und dass ich diesem Gott nicht Ehre erweise, auch wenn ich seinen Namen nicht weiß, das macht mich schon schuldig. Und ein paar Verse weiter, Römer 1, Vers 32, wenn man diesen Vers noch zur Grundlage nimmt, dann wissen die Menschen gemeinhin, dass jemand, der Mord begeht, der Ehebruch und sexuelle Unmoral treibt, der andere betrügt und andere verleumdet, jemand, der habsüchtig ist, der andere beneidet, der also irgendeiner Form von Bosheit und Unrecht frönt, dass derjenige den Tod verdient hat. Zitat: Obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen. Das wissen die. Die wissen, die Menschen wissen, wer das und das macht, der hat nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdient. Lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Es ist hier also der Nachweis erbracht, es gibt für alle Menschen eine Grundlage, auf der Gott ihre Sünde als Schuld bewertet und bestraft. Dieser Zusammenhang gilt von Adam und seiner Sünde her für alle Menschen. Und dies bestätigt Paulus dann im weiteren Verlauf von Kapitel 5, Vers 18 und 19. Nach Vers 18 brachte eine einzige Verfehlung, nämlich die Verfehlung Adams, allen Menschen die Verurteilung. Und nach Vers 19 sind durch den Ungehorsam von Adam alle Menschen zu Sündern geworden, die den Tod verdient haben. Das führt mich zur dritten Frage. Ist Adam schuld an meiner Sünde? Und hier kommen wir jetzt auf den eigentlichen Kern, auf die Frage nach der Erbsünde zu sprechen. Hat jemand von Ihnen schon mal von der Erbsünde gehört? Oder nicht gehört? Also Erbsünde ist so ein Begriff, den haben Theologen mal erfunden. Mediziner haben ja auch ihre Fachbegriffe. Und Theologen haben auch ihre Fachbegriffe. Die benutzen sie, wenn sie nicht wollen, dass andere wissen, worüber sie reden. Also Erbsünde ist einer jener schillernden Begriffe, die man sich mal ausgedacht hat. Er ist aber dann und wann mal ganz hilfreich. Was man darunter genau verstehen muss, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber so viel ist schon mal klar, dass ich, Jörg Werenberg, ein Sünder bin, der, wenn nichts dazwischen kommt, mit dem Tod bestraft wird, hängt damit zusammen, dass Adam, mein entferntester Vorfahre, gesündigt hat. Hätten Sie mich mal ranlassen sollen damals. Ne? Ich hätte das besser gemacht. Also dass meine Sündhaftigkeit mit Adam zusammenhängt, machen die Verse 12, 18 und 19 im Römerbrief unmissverständlich deutlich. Jetzt geht es um die Frage, hat Adam uns darüber hinaus noch mehr vererbt? Manche Ausleger, die auch in reformatorischer Tradition stehen, vor allem dann auch reformierter Tradition, benutzen den Begriff der Erbsünde, um etwas Bestimmtes zu betonen, nämlich, dass Gott uns die Schuld für Adams Sünde anrechnet. Hat das schon mal jemand so erfahren? Also diese Lehre gibt es. Es wird in Teilen der reformatorischen Theologie vertreten. Also Erbsünde heißt im Kern, Gott rechnet uns allen und jedem Einzelnen die Schuld der Sünde Adams zu. Man betont dabei, dass die Aussagen von Paulus in Kapitel 5, Verse 18 und 19 am besten so zu verstehen sind. Da wird das ja so gesagt. Also Adam hat gesündigt, wir alle sind schuldig. Muss ja irgendwie dieser Zusammenhang bestehen. Man betont dann auch die Ähnlichkeit, die zwischen Adam und Christus besteht. Man sagt dann, Adam repräsentiert uns alle vor Gott, so wie auch Christus, alle die vor Gott repräsentiert, die an ihn glauben. Man sagt dann, dann ist Adam unser Vorfahre, unser Anführer, was er getan hat, das haben in rechtlicher Weise wir alle getan. Und dies passt dann dazu, so sagt man, dass Christus diejenigen, die an ihn glauben, in gegenteiliger Weise vor Gott repräsentiert, nämlich, dass er sie an seiner Gerechtigkeit teilhaben lässt. Also das ist so die Grundkonstruktion, die man hat. Von Adam her kommt eine Ungerechtigkeit zu mir rüber, eine fremde Ungerechtigkeit, die ich mit ausbaden muss. Von Christus her kommt eine fremde Gerechtigkeit zu mir rüber, die ersetzt dann die fremde Ungerechtigkeit von Adam her. Da bin ich gerecht. Das Schema, kann man sagen, ist irgendwie schön ausbalanciert, es ist trotzdem falsch. Es gibt meines Erachtens zwei Gründe, die gegen diese Vorstellung von Erbsünde sprechen. Der erste Grund: In der Heiligen Schrift wird der Grundsatz gelehrt, dass ein Mensch für seine eigene Schuld bestraft wird. Nicht aber für die eines anderen. Zwar kann man von den Folgen mit betroffen werden, die die Schuld eines Menschen in die Welt bringt. Also zum Beispiel, wenn Adam gesündigt hat und Gott ihn aus seiner unmittelbaren Gemeinschaft verbannt hat, dann ist die Folge davon, dass alle seine Nachkommen in diesen Zustand hineingeboren werden, wo sie schon diese Entfremdung von Gott von Geburt an erleben. Das sind die Folgen der Sünde Adams. Das ist aber etwas anderes, als dass ihnen die Sünde Adams angerechnet wird. Zum Beispiel Hesekiel 18, Vers 19 und 20 macht das sehr deutlich, dass von der Heiligen Schrift her dieser Grundsatz besteht. Die Sünde wird an dem bestraft, der sie getan hat. Ihr fragt, warum der Sohn nicht mit dem Vater bestraft wird, weil er das Rechte getan hat und meine Gebote befolgt hat. Deshalb bleibt er am Leben. Nur wer sich schuldig macht, muss sterben. Der Sohn soll nicht für den Vater büßen und der Vater nicht für den Sohn. Am Rechtschaffenen wird sich seine Rechtschaffenheit auswirken und am Verbrecher sein Verbrechen. Das ist die grundlegende Rechtsordnung, die in Gottes Universum gilt. Davon zu unterscheiden sind die Folgen, die meine Sünde für andere haben oder dass andere Sünden noch Folgen für mich haben. Mich sogar möglicherweise dahin bringt, dass ich selbst auch sündige und schuldig werde. Und der zweite Grund, der dagegen spricht, gegen die Anrechnung der Schuld Adams: Paulus geht an einigen Stellen davon aus, offensichtlich davon aus, dass es zumindest möglich ist, dass ein Mensch, wenn er Gott vollkommen Gehorsam leistet auf der Grundlage seiner Gebote, von Gott gerecht gesprochen würde. Also wenn ein Mensch in Gedanken, Worten und Werken nicht eine einzige Sünde begeht, würde Gott ihn gerecht sprechen. Das könnte Paulus aber nicht behaupten, wenn mir schon von vornherein die Schuld von Adam angerechnet würde. Da könnte ich leben, wie ich will. Das ist alles schon verbockt. Also ein Mensch kann deshalb nicht durch Gesetz gerettet werden, weil er selbst ein Sünder ist, weil er durch seine eigene Sünde Gottes Strafe über sich bringt. Also, man kann ganz klar sagen, ich und auch ihr alle, ihr seid nicht mitschuldig an der Sünde Adams. Aber ist Adam mitschuldig an meiner Sünde? Ja und nein. Ja, insofern die Folgen für Adams Sünde alle seine Nachkommen mitbetreffen. Nein, insofern die Schuld für meine Sünde ich allein tragen muss. Erbsünde bedeutet dann, dass von Adam her ein Verhängnis über die Menschen gekommen ist und dieses Verhängnis können sie nicht rückgängig machen. Sie werden als Sünder geboren und sie leben als Sünder. Aber dieses Verhängnis entschuldigt sie nicht. Jeder wird durch seine eigene Sünde vor Gott schuldig und dafür mit dem Tod und, wenn nichts dazwischen kommt, mit dem ewigen Tod bestraft. Was sich durch den Sündenfall genau verändert hat, sodass alle Menschen Sünder geworden sind, das lässt sich nicht genau sagen. Darüber ist viel geschrieben worden, teilweise auch ganz absurde Sachen. Aber es scheint irgendwie etwas mit unserer menschlichen Natur nicht zu stimmen, dass wir, ich sag mal, von klein auf nicht immun sind gegen das Böse, sondern im Gegenteil, es uns ganz leicht und schnell aneignen. Und dass wir alle sündigen und schuldig werden, betrifft auch die äußeren Umstände, in die wir hineingeboren werden. Die Welt um uns ist immer schon eine Welt, die von Sünde geprägt ist. So gut es auch Eltern gegenüber ihren Kindern meinen, sie werden in der Erziehung ihrer Kinder schuldig. Sie machen den einen oder anderen Fehler. Und die Kinder müssen es mittragen. Das dauert auch nicht lange, dann werden Kinder schuldig an ihren Eltern. Ja. Die Lehre von der Erbsünde betont vor allem eine Sache. Bei aller Verantwortung, die ich für meine Sünde habe, steht doch fest, dass ich in der Sünde verloren bin. Das heißt, es hilft gar nichts, dieses Problem zu analysieren, um dann aus eigenen Kräften zu versuchen, etwas rückgängig zu machen. Diese Schuld, und wäre es nur die Schuld einer einzigen Sünde, kann nie wieder rückgängig gemacht werden. Das verjährt nie. Schuld verlangt nach Strafe und in Gottes Augen ist der Tod die angemessene Bestrafung für die Sünde. Römer 5, Vers 12 fasst Paulus die Situation der Menschen zusammen. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod über alle Menschen gekommen, weil sie alle gesündigt haben. Diese Rechtsordnung gilt ewig. Der Sünder wird durch seine Sünde schuldig. Und seine Schuld wird mit dem Tod bestraft. Das ist eine ewige Rechtsordnung. Das gilt von Adam bis in alle Ewigkeit. Das Evangelium ist für solche eine gute Nachricht, denen die Unausweichlichkeit ihrer Sünde und die daraus folgende Schuld und der daraus folgende Tod vor Augen steht. Warum ist das Evangelium eine gute Nachricht? Weil es von einer zweiten, gleich ewigen Rechtsordnung verkündet. In dieser Rechtsordnung wird Sünde auch als Schuld angerechnet und bestraft. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die Verbindung des Sünders mit seiner Schuld wird aufgelöst. Die Schuld für seine Sünde wird ihm nicht länger angerechnet und die Bestrafung mit dem Tod bleibt auch aus. Stattdessen wird die Schuld des Sünders jemandem angerechnet, der schuldlos ist, der gerecht ist. Und der wird dann auch für die Schuld, die er angerechnet bekommen hat, mit dem Tod bestraft. Das ist der Kern des Evangeliums. Christus ist für uns am Kreuz gestorben. Er ist an unserer Stelle bestraft worden für die Schuld, die wir durch unsere Sünde hervorgerufen haben. In dieser zweiten Rechtsordnung wird der Sünder aufgrund dieser Tatsache gerecht gesprochen. In dieser Rechtsordnung geht alles gerecht zu. Die Schuld des Sünders ist rechtswirksam bestraft an dem Gerechten. Und dass Gott diese zweite Rechtsordnung geschaffen hat, ist Zeichen, ist Ausdruck seiner Liebe. Und davon spricht Paulus unmittelbar vor unserem Predigtext Römer 5, die Verse 8 bis 11, womit ich schließe. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Todes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Wir singen jetzt das Lied Nummer 63. Kommt und lasst uns Christus ehren.